der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Einen wunderschönen guten Tag da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag, eurem und unserem Lieblings-Star Trek Podcast. Ich begrüße am anderen Ende der Leitung meinen Schergen, meinen Partner, meinen lieben guten alten Freund Sebastian. Hallo Sebastian.
Ja, grüß dich Simon. Dein Scherge bin ich. Vor einer Minute in unserem Vorgespräch war ich noch dein Handlanger, wenn du mal eine Sekte aufmachst.
Ja, richtig, ja. Ich hab eine neue Idee. Ich werde Guru. Habe ich soeben beschlossen. Ich bin so ein bisschen inspiriert durch eine Netflix-Doku, die ich gerade gucke, Wild Wild Country, sehr empfehlenswert. Da geht's um die Bhagwan-Sekte, die in Amerika, oder Bhagwan-Kult oder wie immer, oder Bewegung, wie immer man das auch nennen möchte. Ja, das war halt so ein indischer Philosoph und der hat viele interessante Bücher geschrieben, die viele Leute bewegt haben, beeindruckt haben, manche sogar so sehr, dass sie in seine Kommune gezogen sind. Und der hatte ganz viele Rolls-Royce und auch so schöne Uhren. Und da dachte ich mir, eigentlich nicht schlecht, so Rolls-Royce und Uhren. Eigentlich habe ich überhaupt, besitze keine Uhr, außer die in meinem Handy, aber ich habe auch keinen Rolls-Royce. Aber warum nicht, ne? Kann man ja auch mal ausprobieren. Aber damit ich nicht so viel arbeiten muss, ja, machst du, Sebastian, dann bist du mein Handlanger sozusagen. Ja, ja. Also du steuerst dann die Community und ich mache dann gar nichts mehr. Ist doch eine schöne Idee, oder?
Ja, ich bin dann der Typ, der immer so nervös schwitzt die ganze Zeit, weil du irgendwie, du sitzt dann da irgendwie und guckst ganz grimmig und bist mit mir nicht zufrieden.
Nee, bin
ich
nicht.
Ja. Ich versuche dann zu erraten, was will der Meister, was will er denn? Und ich laufe dann da rum und weiß ich nicht, hol irgendwie für dich mal lecker eine Tüte Donuts oder so, das ist auch falsch, dann natürlich ist alles falsch im Prinzip.
Ja, und um dich immer so unter Druck zu setzen, ja, sorge ich natürlich dafür, dass meine ganzen Handlanger so untereinander so einen richtigen Konkurrenzkampf haben. Ja, es gibt dann so Kompagnon der ersten Stufe, Kompagnon der zweiten Stufe und so. Und ich kann dann immer die Leute so versetzen, wenn ich unzufrieden bin. Und ich würde dich natürlich nie runterstufen, aber ich würde dich immer in dem Glauben lassen, ja, dass du jederzeit runtergestuft werden kannst, wenn du nicht spurst. Ist das nicht eine tolle Idee?
Das klingt nach einem wunderbaren Plan.
Ja, da freut sich der kleine Diktator in mir. Ja. Der geht jetzt mal wieder schlafen.
Obwohl, also man könnte jetzt auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt die letzte Folge Trek am Dienstag. Morgen setzen wir das dann in die Tat um.
Richtig, also ihr seid natürlich mit dabei in diesem Kult. Ihr seid die ersten Mitglieder. Ja. Wir nennen den auch einfach den Trek-Kult. Und da, genau, da machen wir es dann so, ich bin halt der Admiral, ja, du bist der Commodore. Ja. Dore bist du und dann geht's so weiter runter, ne? Und ganz viele Redshirts haben wir. Alle müssen rot tragen.
Oh, damit die ganz besonders nervös sind die ganze Zeit und denken, ja, es passieren schlimme Dinge.
Richtig. Naja, okay. Richtig. Immer on the edge, so.
Ja, stellt euch schon mal drauf ein.
Ja, nee, auch das ist mir irgendwie zu anstrengend. Ich bleib einfach der Simon wieder und mache mit dir einen Star Trek Podcast.
Na gut. Genug gesponnen für den Anfang. Tut auch mal gut.
Würde ich auch sagen. Ja. Unsere heutige Folge.
Ja.
Sebastian, by any other name?
Stein. Ja, Simon, Stein und Staub auch noch.
Und Staub, genau, das ist der deutsche Titel. Und es ist eine Geschichte, die wieder geschrieben wurde, beziehungsweise das Drehbuch wurde verfeinert von unserer lieben DC Fontana.
Ja, verfeinert ist gut. Ursprünglich geschrieben hat's nämlich der gute Jerome Bixby, der auch schon Mirror Mirror gemacht hat und der noch demnächst zwei weitere Folgen machen wird. Und was da genau vorgefallen ist, würde ich, glaube ich, diesmal ans Ende der Folge stellen, weil das ganz gut ist, wenn wir erstmal hören, was überhaupt Sache ist hier.
Richtig.
Ja, Simon, wir haben hier eine Folge, die wurde ausgestrahlt am 23. Februar 1968 auf NBC.
Ja.
Und in Deutschland wurde sie auch ausgestrahlt. Nur wann?
Natürlich. Natürlich wurde sie in Deutschland ausgestrahlt und ich würde hier sagen, das ist eine der 70er-Jahre-Folgen, der frühen 70er-Jahre-Folgen.
Ja, stimmt. 11. November 1972 auf ZDF.
Oh yeah.
Ja.
Sehr gut. Schön, das freut mich sehr.
Du hast einen Lauf.
Ich habe einen echten Lauf gerade, ne? Mhm. Also gut, letzte Woche war es ja einfach. Es geht diese Woche auch zum Glück nicht um Nazis.
Ah.
Das haben wir jetzt erstmal hinter uns. Da sind wir, glaube ich, beide sehr erleichtert. Aber es geht auch um nicht so nette Menschen.
Ja.
Und ich würde sagen, Sebastian, hast du noch irgendwelche Vorbemerkungen oder wollen wir direkt in die Folge starten?
Nein, rein in die Folge.
Rein in die
Folge. Rein in die Folge, ja. Finde ich gut.
Die Enterprise, die bekommt mal wieder ein Notsignal zu hören. So gehen ja sehr, sehr viele Folgen los. Und die verfolgen das und sind auf einem Planeten. Es ist ein hübscher Planet. Der sieht ungefähr, ja, so echt aus wie so eine Gegend in World of Warcraft. Ne? Schön bunt, paar Bäumchen, aber irgendwie auch ganz, ganz fremdartig. Ne?
Mhm. Sie haben sich diesmal die Mühe gemacht, so einen kleinen Koi-Karpfenteich da anzulegen, immerhin.
Wann, meinst du, da sind echt Koi-Karpfen drin?
Ich glaube nicht. Vielleicht hat da der Nimoy auch nur seine Biere drin kaltgestellt.
Ja, das kann sein. Ja, Spock, McCoy sind da unten und Kirk natürlich. Haben auch zwei Gehilfen dabei, zwei Redshirts eben. Einen Lieutenant und einen Bootsmann, einen Yeoman, einen weiblichen. Und ja, die suchen da nach Überlebenden, weil irgendwo gab es ja dieses Notsignal und vielleicht ist da ein Schiff abgestürzt. Man findet auch dann so ein paar Metallstücke, die da rumfliegen. Ja, das wird wohl so das sein, denkt man sich. Während man da so rumsteht und sich umguckt, tauchen plötzlich zwei Menschen auf. Ein Paar. Ein Mann und eine Frau.
Ja.
Wir wissen noch nicht, wie die heißen, aber wir sagen es jetzt schon mal. Der Mann, das ist der Rojan. Und die Frau ist die Kilkenny oder so ähnlich, ne? Wie heißt sie nochmal?
Die heißt Kilinda. Wie Belinda oder Melinda, nur mit K.
Ja. Genau. Kilinda. Und die fackeln auch überhaupt nicht lang rum. Die sagen, tja, Freunde, ihr seid jetzt hier unter unserer Gewalt. Die haben nämlich so ein lustiges Gerät am Gürtel. Und wenn man da drauf drückt, dann gibt's so ein, ja, so werden halt die anderen, die da rumstehen, Kirk, Spock und McCoy und so, die werden dann in so einen blauen Blitz, werden die irgendwie gehüllt und bleiben dann stehen. Die sind dann gelähmt.
Ja, aber auch nur so gelähmt, dass man irgendwie, sie erklären es, glaube ich, so, die Bewegungen, zu denen man sich zwingen muss, die nicht unfreiwillig passieren, die sind erstmal weg. Also atmen geht noch und Augen bewegen geht auch noch. Das sieht man auch. Ist wahrscheinlich auch eine faule Ausrede, dass sich nicht alle so total anstrengen müssen, nicht zu blinzeln.
Ja, das stimmt. Und aufhören müssen zu atmen oder so.
Ja.
Ne? Ja, und Rojan erzählt einfach so, ich bin jetzt hier der Chef und wir werden euch und uns aus der Galaxis sozusagen entführen, bewegen. Wir nehmen euch einfach mit, denn wir wollen aus der Galaxis raus. Und außerdem sagt er noch so, dass die gesamte Menschheit aufhören muss zu existieren. Das ist ja mal eine Ansage, wa?
Jo, eine ganz schöne Ansage für ein Teaser-Ende, das auch ziemlich schnell wieder ein bisschen relativiert wird. Aber natürlich, wenn es jetzt so dramatisch ist, die Musik schwillt an, da muss man auch mal sowas sagen einfach. Ja,
stimmt, ja.
Der wird ja übrigens gespielt, da bin ich mir ziemlich sicher, der wird gespielt von niemand Geringerem als dem tschechischen Godfather of Soul, von Karel Gott.
Ja, stimmt, der sieht so ein bisschen so aus, ne?
Ja.
Wie so ein junger Karel Gott.
Ja.
Der müsste jetzt einfach mal anfangen, da so ein bisschen zu singen. So, Biene Maya oder sowas.
Ja, und schön, hat auch so aufgemalte Augenbrauen hat er auch. In den Close-Ups sieht man das. Ich glaube, dieser Mann hat in Wirklichkeit gar keine Augenbrauen und die haben sie ihm so nachträglich so mit so Schuhwichse, heißt es ja, ne? Dahin gemalt. Ja,
schon, ja. Vielleicht haben sie ihn sogar wegrasiert und haben das dann gemacht. Es ist mir auch aufgefallen, er ist extrem stark geschminkt.
Ja.
Er sieht fast ein wenig puppenhaft aus. Und ja, soll natürlich vielleicht ein bisschen unterstreichen, dass es ein fremdartiger Charakter ist. Aber es sind halt Menschen. Es sind auf jeden Fall Menschen, das wird später auch gesagt. Und jetzt gibt's mal wieder ein bisschen Exposition. Der Rojan erklärt dann nämlich auch, wir sind übrigens Abgesandte der Kelvaner. Ja, das ist so ein Volk, das lebt nicht in unserer Milchstraße, sondern in der Andromeda-Galaxis. Und die sind deswegen unterwegs, weil in der Andromeda-Galaxis wird's langsam ungemütlich. Also da gibt's irgendwie Strahlung und so. Das ist ja nicht mehr so gut für die. Und deswegen sind die unterwegs und wollen quasi eine neue Heimat finden für ihr Volk.
Ja, diese Mission, die sie da sich vorgenommen haben, da, also die Exposition, die kommt wirklich dicke hier an der Stelle. Mhm. Die Expedition, die sie da unternommen haben, ist gescheitert an etwas, das wir schon kennen. Da wird nämlich einfach mal die galaktische Barriere, um mal einen fürchterlichen Anglizismus zu nennen, genamedropped. Da wurde das Schiff, in dem sie drauf saßen, total zerstört und in einer Rettungskapsel schleppte man sich zu eben diesem namenlosen Planeten, wo einem jetzt die Crew der Enterprise begegnet.
Richtig. Und die wird gebraucht, die Crew der Enterprise und auch die Enterprise, denn der Plan ist, diese ja galaktische Barriere mit der Enterprise zu durchstoßen. Ja, das können die irgendwie nicht mit ihren Lebenserhaltungskapseln. Die brauchen wir für die Enterprise.
Genau.
Ja. Und deswegen sagt der Rogen ja direkt, seid jetzt nicht nur ihr, die wir hier gefangen nehmen, sondern gleichzeitig ist das auch schon auf der Enterprise so. Dann wird übergeblendet. Und ja, der Chekov, der weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht, ne? Und Uhura und die anderen. Plötzlich wird das Schiff geentert von weiteren Kelvanern. Es ist Hannah und Toma und ich glaube, die Frau heißt Drea oder Drea.
Ja. Die Drea.
Ja, und das geht ruckzuck und die Enterprise ist in Gewalt der Kevaner. Ja. Kelvaner, Verzeihung, nicht der Kevaner. Mhm. Der Kevelaner.
Aus Kevela kommen die.
Aus Kevela kommen die, genau.
Aus Kevela. Den Niederlanden.
Ja. Mit ihren, Kevela ist doch in Deutschland, oder? Nein, ist egal. Komm,
was? Mach weiter. Ist nicht so ein Wallfahrtsort? Jetzt flippe ich aus. Kevela.
Kevela. Der ist aber in Deutschland, hör mal.
Das klingt sowas von im, es klingt nur so niederländisch. Ich bin ja in Erdkunde völlig schlecht. Wo ist denn das da hier? Ich zoome jetzt rein. Aber Kevela ist praktisch schon fast Holland. Vielleicht habe ich es deswegen gedacht. Ja. Von da fährst du nur noch 5 Minuten, dann bist du da.
Mensch, hast du dein Dierke Weltatlas, hast du nicht gelesen, so richtig, nee, ne?
Hätte ich mal besser gemacht. Also, die kommen aus Kevela und die Männer in Kevela, Männer und Frauen aus Kevela haben alle kleine Zauberkästchen an ihrem ihrer Bauchtasche vorne, an ihrem Gürtel. Und die machen das halt. Also das hat nicht nur der Rogan, das haben die anderen nämlich auch, die drei. Und so können sie schön die Crew nämlich auch bewegungsunfähig machen. Ja, ein schöner Salat, schöne Suppe, den sie da eingebrockt bekommen haben.
Ja, das ist halt alles nicht so schön. Kirk sagt dann auch, ja, das ist ja ein schöner Plan, den ihr da habt, aber um überhaupt dahin zu kommen in die nächste Galaxie, müssen wir ja 1000 Jahre fliegen mit der Enterprise. So weit ist das weg, selbst mit Maximalgeschwindigkeit. Und da sagt der Rogen, nee, wir werden kurzerhand euren Antrieb verbessern und brauchen dann nur 300 Jahre. Und da das halt auch so eine Mission ist, die sich so über mehrere Generationen hinstreckt, ist das ja alles kein Problem.
Ich meine, man will natürlich auch deswegen zurückfliegen, muss man dazu sagen, weil man jetzt nur eine Speerspitze war. Man war jetzt noch nicht so die Besiedlungsarmee, sondern man war nur die Auskundschafter, die mal gucken sollten, was man erobern kann. Und jetzt müssen die zurückfliegen und nochmal Bescheid sagen. Also diese Bedrohung durch die Strahlung, die scheint doch sehr langsam voranzuschreiten, wenn man sagen kann, wir fliegen jetzt erstmal 3-mal hin und her, bis wir uns entschieden haben, vielleicht uns irgendwo niederzulassen.
Ja. Ist irgendwie alles ein bisschen seltsam, die Ausgangslage, oder? Es ist so ein bisschen kompliziert auch, finde ich.
Ja, das merkt man auch schon daran, dass sie so viel erzählen müssen, um uns das klar zu machen, ne?
Ja, richtig, genau.
Aber davon abgesehen finde ich ja Generationenschiffe total romantisch, die Idee.
Ja.
Ich könnte mir das gut vorstellen, auf einem Generationenschiff so aufzubrechen, auch wenn ich den Genpool mit gerade mal 5 Kelvanern ein bisschen überschaubar finde. Man weiß natürlich nicht, waren das nicht vielleicht doch mehr und da sind auch welche gestorben, als sie durch die Barriere da durch wollten, aber sie machen jetzt nicht so den Eindruck, als wären sie viel mehr gewesen.
Genau, ja. Und es sind ja eigentlich auch keine Menschen, ne? Das müssen wir auch nochmal hier ganz klar herausarbeiten, sondern sie haben nur die Gestalt von Menschen. Also sie sind halt eigentlich nicht menschlich, sie haben halt diese Gestalt von Menschen. Das wird später auch ein bisschen genauer erklärt, wie die wohl wirklich aussehen. Aber gut, da kommen wir noch hin.
Ja.
Kirk fragt sich natürlich, warum denn so abrupt? Was soll denn das hier? Und sagt, warum klären wir das nicht einfach wie, ja, Freunde? Wir können doch mal zur Föderation. fliegen. Hier sieht man auch wieder, ne, typisch DC Fontana, die baut ja diese Lore-Elemente sehr gerne ein, die sich dann später so festsetzen in Star Trek, ne, diese Föderation, dass es die gibt und sowas, da wird ja echt drauf hingewiesen, dass da mehr ist als nur die Enterprise. Und ja, der Kirk sagt, Mensch, wir können das doch da klären und hier gibt's doch genug Planeten und wir finden da sicherlich einen schönen für euch, den könnt ihr kolonialisieren und alles ist super. Und der Rojan sagt aber, nee, so ticken wir nicht. Die Kelvaner, die machen sowas nicht, sondern die erobern und regieren. So sind wir halt.
Jawohl, das finde ich ist okay, das muss man jetzt einfach mal so hinnehmen. Ne? Das
klare Ansage.
In der Galaxie ist zwar genug Platz, aber es ist einfach nicht unsere Art, uns einen Platz geben zu lassen. Wir müssen hier einen auf Genghis Khan machen. Gut. Unser Volk braucht Raum oder sowas. Sagt er zum Glück nicht. Da wären wir wieder bei letzter Woche.
Ja.
Jetzt wird man so in Richtung Knast geschickt. Und dann haben der Rojan und die Kelinda noch so eine schöne Szene, wo sie sagen, ach, dieser Planet, der macht uns wahnsinnig. Wir müssen mal dringend zurück uns ins All, wo wir wieder von Wänden umgeben sind. Und da muss ich sagen, da finde ich mich als notorischer Stubenhocker so ein bisschen wieder. Ich habe das oft gerne, wenn nach einem stressigen Tag, wo unglaublich viele Menschen um mich herum getanzt sind, die Tür hinter mir ins Schloss fällt und ich sagen kann, selige Ruhe. Da fühle ich mit den beiden.
Ich kann das gut nachempfinden. Also ich bin auch sehr, also ich schätze auch meine Privatsphäre sehr. Ja, und bin, und my home is my castle. Also ich muss keine Wände um mich haben. Ich gehe wandern. Ich kann dir da übrigens eine interessante Geschichte erzählen, Sebastian. Ich war vor 2 Wochen mal wandern. Und da sind wir so mitten durch den Wald gegangen, ja.
Ja.
Und da haben wir so eine Grotte gefunden und da waren so Eiszapfen, das sah aus wie ein Star Trek Set. Aber genug davon. Ich, also so Natur. Aber da sind ja dann auch keine Menschen. Weißt du, da ist dann höchstens meine Frau oder vielleicht ein Kollege, der mitkommt oder sowas. Das ist immer sehr klein. Ich bin auch eher dieser Mensch, der sich unter wenigen guten Freunden oder auch alleine wohler fühlt als in großen Menschenmassen. Ich gehe zwar ab und zu auch mal trotzdem aus oder so, aber das wird mehr seltener.
Ja.
Also kann ich auch nachempfinden, ne? Das ist halt, dass man das nicht so mag, dass man eher so sich einkuscheln will daheim. Ja, sie sagen auch da, klar, ne, das sind Shells, sagen sie, also das sind halt nur so Hüllen, in denen sie sind. Hier wird das auch nochmal erwähnt. Ja. Ja, und Sebastian, dieser Knast, in dem die jetzt sind, der sieht ja auch ganz cool aus, so von innen. War das ein Set, das wir schon mal gesehen haben oder haben sie es neu gebaut tatsächlich?
Das sieht neu aus. Also sie haben an manchen Stellen dieser Folge irrational viel Geld anscheinend ausgegeben, an anderen Stellen weniger. Aber hier, das ist so eine Knasthöhle mit wunderschönen, habe ich sie in meinen Notizen genannt, Gitterstäben.
Doch. In der Tat.
Aber es ist auch irgendwie ein ungeahntes Trope, das sich hier in der zweiten Staffel entwickelt. In der ersten Staffel haben wir gesagt, irgendwie wird ständig der Transporter-Chief ausgenockt und der Transporter wird von einem verwendet, der ihn nicht verwenden sollte. Und in der zweiten Staffel haben wir immer und immer wieder die Situation, dass unsere Leute in den Knast kommen, wieder entkommen, wieder in den Knast kommen. Ich habe das Gefühl, in jeder Folge, mehr als in der zweiten Folge, atmen unsere Helden gesiebte Luft, oder?
Ja, schon. Ja, es fällt auf, ne? Es ist immer irgendwie ein Knast oder so ein Dungeon. Ja. Oder ein Raum. Meistens müssen sie dann ihre Technik abgeben.
Ja.
Und dann stehen sie da und dann müssen sie erstmal überlegen, wie sie da rauskommen.
Ich meine, ist vielleicht auch irgendwie eine Sache, dass man auch Geld sparen muss und irgendwie Story haben muss. Das war ja schon bei Doctor Who in den 60ern und 70ern so, wenn da mal ein Sechsteiler anstand. Ja, so lange Geschichten gab's da. 6x25 Minuten. Dann hat man die gefüllt, indem man in manchen Storys endlos gefangen genommen wurde und wieder entkam und wieder eingefangen wurde, dass man schon bald dachte, Menschenskinder.
Tja.
Das hätten auch 3 Folgen sein können, ihr Lieben.
Das stimmt, ja.
Aber hier geht's noch.
Immerhin haben sie sich Mühe gegeben. Sie haben sich Mühe gegeben beim Knast. Und dann gibt's auch einen kleinen, das haben wir ja schon mal gesehen, dann versuchen sie nämlich einen Trick zu machen, den der Spock ja schon mal angewendet hat.
Ja.
Und zwar eine durch die Wand Gedankenkontrolle. Das heißt, er lehnt sich da an so einen Felsen, ja, und dann konzentriert er sich ganz stark und die Bewacherin, die den Namen hat, den ich mir überhaupt nicht merken, Kelinda, ich weiß gar nicht warum, weil der nicht so schwierig ist, aber ich kann ihn mir nicht merken.
Ja.
Die Kelinda, die steht draußen und bewacht die und er will sie quasi durch die Wand, durch dieses Gestein, durch dieses wunderschöne Gestein, wie du das wunderschön umschrieben hast, unter Kontrolle zu bringen. Und das Pfiffige an dieser Szene hier ist, es geht ja voll in die Hose.
Ja. Es geht voll in die Hose. Wie vom Blitz getroffen, ohne dass man einen Blitz sieht, wird der Spock weggeschleudert.
Ja, exakt.
Und das ist erstmal ein toller Effekt, dass man sieht, aha, der Vulkanier kann also nicht alles. Der Eminia 7-Trick, sie nennen sogar den Planeten Eminia 7 aus Krieg der Computer, Tales of Armageddon. Was ich toll finde, dass wir hier eine Folge haben, wo gleich zwei Rückgriffe kommen auf Folgen, die schon da waren. Ja. Das ist ja sonst so gar nicht die Art von der Original Series. Super, super, super.
Überhaupt nicht. Ja, ja, und ich glaube, das haben wir auch der DC Fontana zu verdanken, die, glaube ich, da sehr viel dafür getan hat, dass da wirklich so eine Universums-Story drum zu stricken auch. Also eine Lore quasi drum zu stricken.
Ja.
Naja, Glinda kommt rein, die hat es natürlich mitgekriegt und jetzt gibt's die nächste Antäuschung sozusagen, ja, dass sie schnell wieder in Freiheit kommen. Der Kirk haut ihn nämlich mit so einem Nackenschlag, haut er sie da nieder, die fällt da sofort in sich zusammen und dann laufen sie raus, aber da werden sie auch schon empfangen von dem Rogen und seinem Kumpel Hanna. Ja, und die drücken wieder ihr Knöpfchen und dann ist es mal wieder vorbei mit der Freiheit.
Jo, der Rogen, übrigens, man hat in der Zwischenzeit mal so die Idee gehabt, dass es ja wohl eine zentrale Energiequelle für die magischen Gürtelschnallen geben muss. Die muss man mal ausschalten. Das ist auch so ein bisschen wie Trelane-mäßig. Wir müssen diesen Generator finden und kaputt machen. Und naja, der Rogen durchschaut den Kirk. Ich glaube, der ist so ein bisschen angelegt als so ein Gegner, der wieder auf Augenhöhe mit Kirk sich aufhält, wie es schon ein Khan war. Mhm. Das gelingt hier nur mehr schlecht als recht. Ich finde ihn trotzdem ein bisschen lächerlich über weite Strecken. Aber hier ist er so, dass er schon sagt, mein lieber Captain Kirk, Strafe muss sein. Und ich weiß, wir sind uns da sehr ähnlich, denn genau so wie du sorge ich mich mehr um meine Untergebenen als um mich selbst. Und so soll auch dann die Strafe aussehen. Ja, und was macht er dann, Simon?
Ja, der schnappt sich nämlich eben Yeoman Thompson und den zweiten Red Shirt, ich glaube She heißt er.
Ja.
Nimmt die so mit und verwandelt die quasi auch mit seinem Gürtel. Das hat nämlich auch noch so eine Sekundärfähigkeit. Kann nämlich Menschen verwandeln in so zwölfseitige, wie nennt man so Dinge? Kubiken?
Ich hab mich hier beim Notieren abgewürgt, wollte Dodeka-Dingens schreiben.
Ja,
und dann habe ich sie aber in meinen Notizen AD&D-Würfel genannt.
AD&D-Würfel, ja, sehr so schön. Also so, sieht aus wie die Lamarck-Konfiguration aus Hellraiser so ein bisschen.
Oder das, ja.
Also in solche Würfelchen werden die da quasi verwandelt. Und der Rogen nimmt diese beiden Würfel und erklärt auch, das hier ist die Essenz der beiden. Da ist ihre Persönlichkeit drin gespeichert und ihr Intellekt. Ja, es ist quasi so wie so eine Hardcopy von einem Menschen, der gerade transportiert wird, weggebeamt wird.
Ja.
Ja, und dann in so einem Würfel gespeichert wird.
Ja.
Und der Rogen sagt dann auch, so, das kann man auch wieder zurückverwandeln, ja, aber nicht, wenn es kaputt ist. Und dann zerdrückt er einen dieser doch recht lüttigen Würfel in seiner Hand. Und das ist dann halt diese Stein-zu-Staub-Geschichte, ne? Die zerfallen dann sozusagen zu Staub.
Ja, eigentlich nur sehr marginaler
halt
Dings,
Würfel.
Ja.
Entschuldigung. Was sagst du? Marginal, was?
Ja, es ist marginal, dass das jetzt den Folgentitel in Deutschland bestimmt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Macht überhaupt nichts. Ja gut, okay, ich weiß nicht, vielleicht hat der Titel auch noch eine andere Aussage, aber da kommen wir dann später noch zu. Jedenfalls macht er den kaputt und es ist halt Thompson, weil er verwandelt die Yeoman quasi, die hat er zerdrückt in der Hand, weil danach verwandelt er den Ski wieder zurück.
Ja.
Ich möchte noch kurz hier an dieser Stelle in Andenken an Thompson was sagen.
Ja.
Die ja jetzt verschwindet aus der Handlung und die ist jetzt halt tot, aber das ist auch gar nicht so schlimm.
Das ist ja nett. Du hast ja warme Worte gefunden.
Nee, nein, das meinte ich doch gar nicht. Ich wollte sie sogar noch, also das ist so eine Szene, die ist mir ein bisschen wieder auf den Magen gestoßen. Und zwar kurz vorher, wo sie in diesem Gefängnis sind, in dieser Höhle, da sagt die zu Kirk, sagt sie, ne, Thompson sagt, what kind of people are they? Ja, also sie versucht eine Diskussion anzufangen darüber, was das denn für Wesen sind. Und Kirk, gönnerhaft, wie das so ist, wenn ihm eine Frau eine Frage stellt, packt sie so beim Arm und sagt, That's a very good question. Und dreht sich um. Es ist so herrlich, wie Yeoman Thompson hier nicht für voll genommen wird. Das gibt mir so ein bisschen Tränen der Rührung noch zusätzlich. Also ja. Das wollte ich nur mal kurz erwähnen im Andenken an sie.
Na komm, dann versuche ich mal einen kleinen Nachruf zu machen einfach mal. Sie ist schließlich das einzige Rothemd in der Original Series, das stirbt, das weiblich ist. Mhm. Und es war die Schauspielerin Julie Cobb und die war viermal verheiratet und ich wette mit dir, zwei der Ehemänner kennst du. Der zweite Ehemann war Victor French. Mhm. Der Mark zum Beispiel, dieser Bärtige mit der Baseballkappe aus Ein Engel auf Erden, die rechte Hand von Michael Landon.
Natürlich kenne ich den, ja.
Ja?
Natürlich kenne ich den.
Eine Stimme, als wenn er jeden Morgen mit Scheibenklar gurgelt. Und
hat der nicht auch Zigarren geraucht? Ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, total.
Aber der, ja, das war ja. So, ja, genau.
Und der vierte Ehemann, das war James Cromwell, Zefram Cochrane.
Ach, sieh an.
Ja.
Sieh an. Wie klein die Welt doch ist.
Schon, ne? Und Simon, ich habe noch eine Anekdote zu den Würfeln. Die haben nämlich lange da beim Roddenberry im Büro gesessen, die DC Fontana und der David Gerald und der Roddenberry selbst haben gerätselt, Mensch, was machen wir denn mit der Crew? Tun wir die alle in den Hangar oder in Knast oder so? Irgendwas müssen wir machen, irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Und da lag so ein schwarzer, zwölfeckiger Stein auf Roddenberrys Schreibtisch. Und der David Gerald hat den in die Hand genommen und hat gesagt, ich hab's, Heureka.
Ja, ist doch gut.
Ja.
Hat man da schnell die Lösung gefunden. Gut. Thompson ist weg. Shee ist noch da. Und ja, viel kann man da jetzt auch nicht mehr machen. Ja, dann geht's, glaube ich, wieder in den Knast zurück, ne?
Genau. Wo der Spock jetzt mal erzählt, dass er beim Iminia-7-Trick vorhin die wahre Gestalt der Invasoren irgendwie gespürt hat. Wie sehen die aus? Oder wie glaubt man das, dass die aussehen? Wie glaubt er das?
Er redet von so Tentakeln, also so von tentakelartigen Wesen, die aber so weit fortgeschritten sind, dass jeder Tentakel so komplett eigenständig agieren kann. Er hat auch so Visionen von Farben, von mathematischen Formeln, also irgendwie so total weit entwickelte Tentakelviecher. Und der Kirk sagt dann so, also die rätseln dann, ne, warum haben sie denn jetzt eine menschliche Gestalt? Ne, warum sind es jetzt nicht diese Tentakelviecher? Und ist es nicht so, dass der Kirk irgendwie sagt, ja, die passen sonst nicht in den Turbolift?
Ja, genau. Das ist wie die Punchline zu einem Ostfriesenwitz eigentlich, die Logik, die der Kirk da anwendet.
Warum verwandelt sich ein Kelvaner in einen Mensch, weil er nicht in den Turbolift passt?
Genau, ja, genau so. Oh. Ja, nee, ich bin ja mir, ich weiß nicht, ich ringe so mit mir. Ein Teil von mir sagt, gut, dass sie uns nicht die Tentakelwesen gezeigt haben. Oh, das wäre nur in die Hose gegangen. Ein anderer Teil denkt, schade, dass sie nicht die Tentakelwesen gezeigt haben. Das hätte bestimmt geil cheesy ausgesehen.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Aber wie gesagt, Spock spricht ja wirklich von so einer Vision, ne? Also wo man eher an, keine Ahnung, so einen LSD-Trip à la Space 2001 denkt, ja. Space Odyssey, meine ich, am Ende. Und das war dann wahrscheinlich doch zu teuer. Deswegen hat man sich wahrscheinlich auf diese kleine Ausrede hat man sich dann geeinigt, ne?
Ja, ja. Ist schon okay.
Ja, gut, ne? Ist schon in Ordnung, aber ja, es wäre wahrscheinlich sehr, sehr lustig gewesen.
Ja.
Ja. So ist das, ne?
Jetzt hat man eine tolle Idee, ne, Simon?
Richtig, ja. Jetzt soll der Spock sich, das ist der älteste Trick der Welt, ne? Wie kommt man aus dem Knast raus?
Ja, wache, wache, der Spock ist krank.
Einer ist krank, genau. Ja. Und der Spock, der, also der McCoy sagt, der ist doch nicht krank. Das sieht man doch auf den ersten Blick, dass der gesund ist. Und dann kann der Spock aber in so ein Stadium sich begeben, ne, per Meditation. Das ist auch das, was ich übrigens als Guru dann allen Leuten beibringe. Also wenn du keinen Bock auf Arbeiten hast, ja, dann kannst du dich per Meditation in einen katatonischen Zustand begeben, in den du dann einfach umfällst und nicht ansprechbar bist.
Ja.
Ja. Gut. Musst du bestimmt in die Arbeit dann.
Der Spock nennt das ja Urlaubstrance. So irgendwie für uns, was ihr als Urlaub bezeichnet. Wir machen das. Mhm. Toll.
Ja.
Und ich, toll. Ja, am tollsten in der Szene finde ich aber die Mimik von DeForest Kelly. Der McCoy, der schaut erst ganz fasziniert, der beugt sich so interessiert da rein. Nanu, wie wird er das wohl machen? Und dann guckt er so unfassbar belämmert, als Spock aus den Latschen kippt. Das ist meine Lieblingsszene in der Folge gewesen, ehrlich gesagt. Dem zuzugucken mal wieder.
Ja, McCoy guckt manchmal sehr, sehr passend oder auch sehr, sehr ungewöhnlich, was die Szene irgendwie auch noch besser macht. Aber deswegen ist ja auch der McCoy unser Liebling, ne?
Ja, ja. Aber der Trick funktioniert, ne? Ist gut. Muss man sich mal merken.
Der Trick funktioniert. Der, ist es Hanna, der da reinkommt? Oder Halva oder wie er hieß? Einer von den Jungs kommt halt rein und macht auch die Tür auf und glaubt die Story auch, ne? McCoy erzählt halt, wir müssen sofort auf die Krankenstation, auf die Enterprise und müssen dem irgendwas spritzen, damit es ihm wieder besser geht. Hm. Und dann sagt, alles klar, machen wir. Okay, ich komm mit, auf geht's. Und dann beamen sie tatsächlich hoch.
Ja, aber da merkt man, dass sie ein bisschen diese Sparschraubzwinge angezogen haben. Denn das Beamen selbst sehen wir nicht. Und dann ist mir auch aufgefallen, wir haben, glaube ich, schon ganz lange nicht mehr gesehen, wie sich irgendwer beamt. Der Transporter-Effekt, der kostet, glaube ich, Geld. Dass sie sich in letzter Zeit mal ein bisschen sparen. Und auch auf der Krankenstation haben sie sich was gespart, wie ich finde. Denn der Spock wird da reingefahren auf einer Fahrtrage, wie ich sie aus dem Krankenhaus aus dem 20. Jahrhundert kenne eigentlich. Das sah aus.
Und nicht auf so einem Luftschwebekissen, ne?
Nee. Also noch nicht mal so ein bisschen futuristisch, ja. Es könnten ja auch ruhig meinetwegen Rollen drunter sein, aber nein, das Ding sieht aus, als hätte das THW davor gefahren, hätte den Spock da reingefahren. Mann.
Stimmt, ja. Aber schöne Höhlen bauen, ne? Für Gefängnisse, die wir jetzt auch nicht wieder sehen. Die
eben, das ist so paradox, wo sie sparen und wo sie es mit vollen Händen ausgeben.
Hm. Naja, vielleicht haben sie irgendwie trotzdem alte Sets genommen und haben die irgendwie nur anders angepinselt. Wir wissen es nicht. Jedenfalls Spock ist oben, die Chapel, die enttarnt den ganzen Plan fast, ne, indem sie sagt, was soll ich dem spritzen? Stokalin oder Stokalin? Was? Und der McCoy sagt dann, also, seien Sie mal ruhig, Schwester, keine Widerworte, spritzen Sie eben das. Er tischt dem Kollegen ja dann auch noch auf, dass der Spock irgendwie so ein komisches Fieber hat, ja, Regellian Cassabar Fieber oder so ähnlich. Und das kommt dann halt alle paar Jahre, kommt das einfach mal wieder und dann muss man dem halt ein paar Medikamente geben und dann ist alles wieder gut. Gar nicht so schlimm.
Ja, da können Sie ganz schön von Glück reden, dass dieser etwas ungesund aussehende Kelvaner Toma so ein bisschen blöd ist. Denn die Chapel, die hat ja fast wirklich, die steht ja sowas von am Schlauch. Die hätte das ja wirklich fast torpediert, den Plan.
Exakt.
Der Toma, habe ich auch gedacht, als ich den gesehen habe, der sieht auch aus, als auch genauso wie der Kevlar? Ne, Kevlar ist irgendwie eine schusssichere Weste. Rogen. Mhm. Kevlar, ich werd verrückt. Der Toma, der sieht auch aus, als wäre der aus einer tschechischen Kinderserie gepurzelt.
Ja, das stimmt so ein bisschen, ja. Hat nur der, ich habe seinen Namen mal gewusst, aber du weißt, wen ich meine, dieser tschechische Hausmeister, der in allen Serien dabei war, ne? Der mit dem blauen Kittel immer.
Ja.
Der den Vater immer gespielt hat.
Ja, schwarze, krause Haare. Genau der.
Schwarz, krause Haare. Der hat da wirklich noch gefehlt, ja.
Ja, das wäre super gewesen. Aber naja.
Ja, gut. Kirk ist mittlerweile auch wieder auf der Brücke angelangt.
Nö.
Der darf auch den, nee, noch nicht?
Der sitzt da noch unten mit der Kelinda und darf mal den Folgentitel aufsagen.
Ach so, ja, siehst du, die Szene habe ich schon wieder verdrängt.
Die riecht nämlich an einer Rose und wundert sich über die Erfahrung. Und da sagt dann der Kirk dieses Zitat aus Romeo und Julia. That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Ja, so, da haben wir es nämlich. Aber du hast recht, dann geht's nämlich auf die Brücke. Dann verlassen wir mal endlich den Planeten, weil die Enterprise fertig umgebaut ist.
Richtig, stimmt, ja. Und wir wissen ja, das Ziel ist diese Barriere. Und die Enterprise ist mittlerweile so schnell, dass man direkt Warp 11 einlegt. Und das funktioniert auch. Also man ist halt richtig, richtig fix unterwegs.
Ja, man zischt los zum Fernstern Andromeda.
Galaktiker besuchen, ja.
Ja, genau. Ja, Spock und Scotty, die schauen mal im Maschinenraum nach, ob sie denn nicht die Quelle der kelvanischen Kontrollgeräte finden und abschalten können. Da steht auch so ein Ding. Das sieht aus wie so eine Patronenhülsen-Mini-Orgel irgendwie. aber sieht schlecht aus für die beiden, denn das hat eine sehr dicke, unzerstörbare Ummantelung. Der Plan geht also, das ist eine Sackgasse.
Ja, und jetzt beginnt auch so ein bisschen so der Technobabble-Teil der Episode. Mhm. Sie überlegen sich nämlich, was können wir denn jetzt sonst machen? Und ja, da geht's dann um negative Energie und positive Energie und allem Möglichen. Zusammengefasst, sie bauen eine, ja, so eine Art Selbstzerstörungsmechanismus, überlegen sie sich, der dann ausgelöst werden kann, wenn man durch diese Barriere fährt, weil die irgendwie, keine Ahnung, positiv aufgeladen ist und die Enterprise Reaktoren negativ, ich weiß es nicht, irgendwas in der Richtung. Wenn das jedenfalls zusammenkommt, dann macht's Boom.
Ja, ist erstmal eine gute Idee, vielleicht ein bisschen wahnsinnig, findet auch der Jim. Und diesen ganzen Subplot hätte man auch mal gut weglassen können, denn die fliegen dann durch auf die Barriere zu und der Kirk zögert und denkt sich, ich mach das jetzt mal nicht.
Ja, finde ich auch. Eigentlich ist es natürlich was, woraus man auch eine Geschichte stricken könnte, ja. So nach dem Motto, hier sind diese völlig wahnsinnigen Aliens, die irgendwie die Menschheit auslöschen wollen und die ganze Galaxis übernehmen wollen. Und vielleicht beenden wir das jetzt an dieser Stelle, indem wir den ganzen Laden in die Luft sprengen. Und Kirk zögert natürlich da, ne, und macht das nicht. Und dieser innere Konflikt, den er da hat und so. Aber das ist halt, an der Stelle wirkt es tatsächlich ein bisschen aufgesetzt und oberflächlich, ne? Ja. Weil letzten Endes entscheidet er sich ja dagegen und es passiert nichts. Die ganze Arbeit, ganze Kopfarbeit von Scotty und Spock, alles für die Katz.
Man brauchte einfach noch ein Ende, habe ich das Gefühl, für den zweiten oder dritten Akt. Ich habe nicht mitgezählt. Ne, die Enterprise fliegt in die Luft, ist natürlich irgendwie ein geeigneter Cliffhanger, den man mal eben einbauen kann. Ja. Nur um ihn dann in den ersten 30 Sekunden irgendwie verpuffen zu lassen. Aber Simon, wie sieht denn bei dir in der Remastered-Fassung die galaktische Barriere aus? Ich mag auch mal das gern beschreiben, was ich gesehen habe hinterher, aber sag du doch erstmal.
Also grundsätzlich finde ich die Außenaufnahmen von der Enterprise und im Weltall fand ich in der Folge echt gelungen, muss ich sagen, ja. Also man hat sich sehr viel Mühe gemacht, die Andromeda-Galaxie darzustellen. Ja, die Enterprise fliegt durch die absolute Schwärze auf diese Galaxie zu. Das sieht ganz toll aus. Naja, und die Barriere ist halt so eine, ja, so ein Farbenwolke, ne, so ein Farben mit ganz vielen Effekten drin. Und ich finde, das sieht für so eine nachproduzierte, also für so eine aufgesetzte, für so, sagen wir, eine Restaurierung, sieht das sehr cool aus. Ich fand das sehr cool aus bei mir.
Ja. Ja, bei mir habe ich erst gedacht, die Barriere sah früher mal anders aus in der ersten Folge, wo wir die gesehen haben, weil da war die so ein Fleck. Und später erschien dann dieser Streifen, der den gesamten Horizont in Anführungszeichen umspannt. Wo ich mich früher immer gefragt habe, wenn das doch nur so ein Streifen ist, warum umfliegt man ihn nicht? Aber ich glaube, das war damals Kinder- und Jugendlichenlogik. Heute denke ich, vielleicht ist die Barriere wie so eine Art Regenbogen, ne? Dass nur so eine optische Erscheinung ist, dass die von links nach rechts geht, aber sie umspannt schon die Galaxie, wenn man da versucht rauszufliegen. Also.
Ja, ich finde das eine gute Erklärung, um sich das schön zu reden. Das ist halt alles nicht so. Also, das meine ich nicht negativ. Das ist eine gute Erklärung, um das halt, ja, wissenschaftlich plausibel zu machen, was da passiert. Ja, also Kirk entscheidet sich dagegen. Man brettert durch diese Barriere durch. Die Enterprise wird dabei ein bisschen durchgeschüttelt. Ein paar Leute fallen aus ihren Sitzen.
Ja.
Aber man schafft es letztendlich, ne?
Ja. Diesmal sind anscheinend keine Esper an Bord, die sich in Götter verwandeln, weil man da durchgeflogen ist. Das wäre mal eine explosive Ausgangslage für die restliche Folge, oder? Wenn jetzt noch so ein Gary Mitchell da rumgesprungen wäre.
Ja. Ja, es ist geschafft. Rogen macht Kirk sogar noch ein Kompliment. Du hast eine sehr effektive Crew, ganz toll. Der Kirk sagt, ja, deine Leute sind auch sehr effektiv. Es wirkt fast wie eine Annäherung. Aber im nächsten Satz macht der Rogen das alles zunichte, indem er sagt, so, und jetzt beginnen wir mit der Neutralisierungs-Operation. Ja, ups, das klingt schon irgendwie so böse. Und jetzt ist es auch. Und Rogen argumentiert sogar, warum das so sein soll. Er sagt nämlich, alles nicht essentielle Mitglieder der Crew, und das sind irgendwie die meisten, die werden in unsere lustigen Würfelchen verwandelt. In unsere lustigen Gegenstände. Denn zum einen haben wir nicht genug Wachpersonal, um euch hier die ganze Zeit auf euch aufzupassen. Und zum anderen gibt's ja auch nicht genug zu essen.
Ja, genau. eigentlich schlüssig begründet. Und wir fliegen ja jetzt sowieso nur noch geradeaus. Was brauchen wir? Irgendwelche Soziologen oder Historiker oder sowas? Oder?
Ja, richtig. Uhura ist auch die Erste, die dran glauben muss. Er sagt dann nämlich, gibt keinen Grund für Kommunikation. Ich meine, wenn man sich so die restlichen Folgen betrachtet, gibt es eigentlich kaum Grund dafür, dass Uhura irgendwie da ist.
Bitte.
Die könnte man immer in Würfel verwandeln, so viel wie die beizutragen hat bei den meisten Episoden.
Ja, kannst aber auch über den Chekhov sagen.
Ja, und auch der Chekhov. Beide werden ja auch tatsächlich in Würfelchen verwandelt. Sulu ist ja eh nicht da. Schon seit keine Ahnung wie vielen Folgen nicht mehr.
Ja, zwischendurch war er mal wieder einmal da. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass Ausstrahlungsreihenfolge und Produktionsreihenfolge abweichen.
Eben, genau. Ja, und in dem Moment denkt sich der Kirk wahrscheinlich auch, Mensch, das geht ja aber ganz schön den Bach runter jetzt, ne? Hätte ich vielleicht nicht doch, wenn jetzt alle irgendwie, ja, sozusagen vernichtet werden. Warum soll ich da nicht das ganze Schiff in die Luft jagen?
Tja.
Und dann sagt dann tritt der Roshan auch nochmal so richtig nach und sagt dem Kirk, übrigens, euer lustiger Plan mit der positiven und negativen Energie, das haben wir alles gewusst.
Ja.
Das wussten wir schon. Also,
impliziert er da, dass das gar nicht geklappt hätte? Wäre die Enterprise gar nicht explodiert?
Tja, ist eine gute Frage, ne? Was wäre passiert?
Hm.
Ich meine, schon komisch, ne? Weil das wurde ja auch so gezeigt, der Scotty, der hat ja den Finger über so einem Knopf, der wie wild geblinkt hat, ne? Und hätte er den gedrückt, dann wäre das ja genau passiert, was sie sich da vorgenommen haben. Und ich, ja, weiß ich auch nicht.
Ja, oder gerade nicht, ne? So wie in Best of Both Worlds, Mr. Worf, Fire, und dann, oh, klappt nicht.
Das ist natürlich ärgerlich.
Wir werden es nie erfahren.
Wir werden es nie erfahren.
Ja.
Naja, vielleicht bringt eine warme Mahlzeit weiter und man trifft sich auch entsprechend zum Abendessen, ne?
Hm, genau, man trifft sich zum Abendessen. Das ist jetzt fängt die Folge so ein bisschen an, speziell zu sein, denn ich hatte mich ja eigentlich gefreut. Jetzt fliegt man nämlich so durch das sternenlose Dunkel in Richtung Andromeda und jetzt könnte so eine beklemmende Stimmung aufkommen, Simon. So wieder so ein finsterer Zauber. Wie in das schwarze Loch, wo wir neulich drüber gesprochen haben, oder auch The Immunity Syndrome. Und dafür entscheidet man sich nicht.
Nee, es wird tatsächlich ab jetzt leichtherziger.
Ja.
Die Truppe ist nämlich beisammen und schmiedet einen Plan.
Die bekommen so mit, dass der Thomas da, erstmal richtet der Thomas sich auf, als er die da essen sieht und sagt, Mensch,
ja.
Ihr Blödis, ihr esst da so echte Nahrung mit Kauen und alles und nicht einfach nur Pillen, die alles Lebenswichtige enthalten. Warum macht ihr das denn? Und als McCoy vorschlägt, isst doch mal was, Essen ist toll. Natürlich, sagt das McCoy, der alte Hedonist, hau mal rein. und dann macht der Thomas das auch und lässt sich das so richtig schmecken, die bunten Würfel mal wieder.
Ja.
Dass sie denken, ha, vielleicht ist mit den Kelvanern irgendwie so ein Prozess im Gange. Was ist die Theorie hier, Simon?
Ja, und zwar, dass diese Wesen, ja, die haben, um ihren Intellekt zu gelangen, um so diese intellektuelle Übermacht halt zu haben, ja, haben sie alles sozusagen abgelegt, was sie ablenken könnte. Also Gefühle zum Beispiel, Geschmack, Sinnesreize irgendwie, die einen davon ablenken könnten, intellektuell superior zu sein. Und der Kirk sagt dann, ja, jetzt sind sie ja Menschen, ne? Und jetzt reagieren sie ja auf Stimulanzien und auf Einflüsse und auf ihre Umgebung, wie das Menschen halt einfach so tun. Und der Plan, der hier gefasst wird, ist diese Sensorik, die menschliche Sensorik sozusagen, mit der die Kelvaner überhaupt nicht umgehen können, zu überlasten.
Ja.
So, dass sie halt überhaupt nicht mehr wissen, wie ihnen geschieht. Und es gibt mehrere Ansatzpunkte, das zu machen. Und einer ist, Sebastian, Alkohol.
Ja, einer ist Alkohol. Da denken sie sich nämlich, wenn der Thomas schon fressen kann, dann wird er wohl auch gern saufen. Also, Scotty, du bist hier der... Sie machen auch gar keinen Hehl raus. Scotty, du bist doch hier der Chefalkoholiker, ne? Nimm den doch mal mit und zeig dem deine Sammlung.
Richtig, ja.
Schön, dass man damals noch über Betrunkenheit und Alkoholismus so schön lachen konnte, dass das noch so salonfähig war, ne?
Ja, so war das, ja, so ist es auch, ne? Und der Scotty fackelt auch nicht lange, bietet ihm halt irgendeinen Schnaps an. Es wird der erste von vielen sein. Die trinken sich da irgendwie durch drei Pullen harten Alkohol, glaube ich, ne? Mindestens. Ja. Ich glaube, mit saurianischem Brandy geht's los. Und ja, irgendwann kommt natürlich der Scotch raus. Ja. Und dem guten Thomas, dem schmeckt das auch richtig, ne? Der langt da richtig zu.
Ja.
Fühlt man sich auch lustig. Und ja, warum nicht?
Warum eben nicht? Da ist natürlich auch, ja, mein Zitat der Woche ist auch eines der bekanntesten Zitate. Denn das zweite Getränk, bevor der Scotty nämlich schweren Herzens den allerältesten Scotch der Welt oder des Weltraums aus einer Ritterrüstung hervorzaubert, den er noch so von Staub drauf, den muss er da runterpusten. Davor gibt's noch was Grünes. Und als er gefragt wird, was ist denn das? Da sagt er natürlich,
well, it's green.
Ja. Da muss aber auch dazu sagen, dass er vorher noch dran schnuppert und sich das so anguckt.
Ja.
Und du glaubst jetzt, ja, das ist ein 50 Jahre alter Scotch aus keine Ahnung was für einem Fassmaterial und so, ne? Mhm. Aber er sollte einfach ins Green. Aber ja, da hat er auch ordentlich einen im Tee schon.
Ja.
An der Stelle, ne? Seine Haare sind so ganz verstrubbelt.
Ja.
Und ja, die sind da schon ordentlich am Saufen, die beiden. Und der McCoy, der nimmt stattdessen, ja, der macht mit anderen harten Drogen weiter, ja. Der pumpt nämlich diesen Hanar mit so Spritzen voll, ja, in denen halt irgendwelche Aufputschmittel drin sind, ne, dass der halt so richtig, ja, richtig aus der Haut fährt, so langsam, ja, immer aggressiver wird.
HB-Männchen will er da bauen, indem er ihm immer sagt, hier, Vitamine, schön, lecker, und dann kriegt er da die Aufputschmittel rein.
Richtig, genau. Ja, Captain Kirk natürlich, ne? Das ist natürlich der dritte Ansatz, ne? Wie man die steinigen Kelvaner zu Staub kriegen kann, ja, zu menschlichem Staub.
I see what you did there.
Ja, schön, ne? Der macht sich nämlich an die Kelinda ran.
Ja.
Kelinda ist eine Blondine, ist auch leicht bekleidet und ist natürlich prädestiniert für den Kirk, für so einen Charmeur wie den Kirk, dem keine Frau der Welt widerstehen kann.
Ja.
Keine. Geht nicht, gibt es nicht. Die bezirzt er, weil er möchte nämlich, dass der Rogan eifersüchtig wird.
Und da fängt er an, indem er so sagt, Menschenskinder, hab dich vorhin gehauen, da muss ich mich nochmal für entschuldigen. Denn mit schönen Frauen, die haut man nicht, mit denen macht man was ganz anderes. Halt mal still, ich zeig dir das.
Oh.
Ja.
Ja.
Was darf der Scott währenddessen beim Schachspielen machen? Die machen ja so eine Schere auf, so von zwei, ja, Orten greifen sie an.
Ja. Der Spock spielt mit dem Rogan 3D-Schach und ja, streut so immer ein bisschen Salz in eine sich langsam öffnende Wunde. Das macht er auch völlig offensichtlich eigentlich, ja. Nee, ich wollte eigentlich sagen, das macht er sehr geschickt, aber er macht es überhaupt nicht geschickt. Er macht es völlig offensichtlich. Und er sagt ihm, ja, ne, das ist ja die Kelinda, die mag den Jim, ja, ne, den Jim Kirk. Also ja, die fühlt sich ja zu ihm hingezogen. Fühlst du dich da nicht ein bisschen verarscht? So macht er das halt. Und Rogan sagt natürlich erstmal, nee, die Kelinda, die würde das nie. Aber er hat halt, ja, den Saat des Zweifels hat er halt gesät, ja, in ihm. Ja. Und ja, das wird ein Problem mit dem Rogan und Kirk und Kelinda jetzt, ja.
Da kann er noch so sehr oft sagen, wenn der Spock sagt,
nor upset.
Und er entgegnet,
certainly not.
Ah, schön, ja.
Ja, schöner Moment eigentlich. Wir haben ja jetzt hier von der Tonalität eine Folge, die so in Richtung Comedy abdriftet. Und das ist für mich, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Simon, verrat mir das doch gleich mal. Für mich ist das so eine Mischung aus, wir machen nochmal den gleichen Plan aus Aymad, der dressierte Herrscher, indem wir versuchen, mit menschlicher Irrationalität die Typen hier zu überladen. Und aber auch von vor zwei Folgen, Return to Tomorrow, Geist sucht Körper, dass wir gesagt bekommen, so übermächtige Wesen, wenn man denen fleischliches, körperliches anbietet, dann drehen die durch auch. So ein Remix aus den beiden Folgen jetzt.
Ja, macht Sinn für mich, ja, wie du das beschreibst. Du hast vorhin so einen schönen Vergleich gebracht mit, das Ganze hätte ja auch düsterer sein können.
Ja.
Und es wäre wahrscheinlich auch stärker gewesen, ja. Also wenn sie halt nicht in diese Comedy-Schiene jetzt gegangen sind. Da ist halt wieder dieses kleine Problem, was wir in der zweiten Staffel öfter haben. Was ich denke mal, in der ersten Staffel wäre die Folge düsterer gewesen noch. Ja. Wir haben hier wieder das Problem, dass die gleichzeitig irgendwie eine Geschichte erzählen wollen, bei der was auf dem Spiel steht, ja, aber es trotzdem halt sehr unterhaltend machen müssen, also dass man da halt lacht und eigentlich ist nie jemand so richtig in Gefahr und wir kriegen das schon hin. Und ja, das schwächt die Wirkung natürlich ein bisschen ab.
Ja, pass auf, dann ziehe ich doch jetzt mal vor, was ich uns eigentlich fürs Ende versprochen hatte. Okay. Denn der Jerome Bixby, Simon, der hatte eine dunkle Invasionsgeschichte verfasst für diese Folge hier, wo 10 Crewmitglieder zur Strafe per Dekompression aus dem Shuttle-Hangar rausgepustet werden. Und die Crew wurde dann per Gewalt dazu gezwungen, dass die miteinander Kinder zeugen, die dann hinterher als Sklaven für die Galvaner vorgesehen waren. Und dann hat der Roddenberry den Jerome Bixby zur Brust genommen, hat gesagt, hör mal, guck mal, das ist aber eine sehr komplexe Geschichte mit sehr weitreichenden Konsequenzen. Willst du nicht die DC Fontana das mal so ein bisschen nachbearbeiten lassen, was du hier geschrieben hast? Ja, und so wurde das dann draus, was wir jetzt hier sehen.
Ja, schade, es ist halt was, da wünscht man sich fast einen Director's Cut, ne? Ja. Beziehungsweise einen Writer's Cut in dem Fall, um zu sehen, was das hätte werden können eigentlich.
Wenn das Harlan Ellison passiert wäre, hätten wir die Geschichte schon 20 Mal gehört, wie sie in echt war.
Ja, wahrscheinlich. Der hätte schon, und sehr laut wäre auch geworden dabei.
Ja, klar.
Der gute Harlan Ellison, ja.
Aber was so übrig geblieben ist von diesem Dunklen, finde ich, also mich macht ja diese Szene, wo die Yeoman Thompson zerdrückt wird, macht mich sehr, sehr betroffen. Und dass man das so vergisst und auch am Ende so nett zu den Invasoren ist, das passt für mich nicht zurecht zu dieser doch sehr, sehr fiesen Szene, die da noch übrig geblieben ist aus Bixbys Skript. An der reibe ich mich jedes Mal deswegen etwas.
Ja, wie geht dir das? Sehe ich auch so. Nee, das sehe ich genauso. Das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt, ne, dass die Thompson einfach vergessen wird. Und ich möchte jetzt noch nicht das Ende komplett erzählen, aber am Ende ist man ja sehr, sehr, vergibt man ja sehr schnell, ne?
Ja.
Und das geht auch zu schnell. Naja, wie geht's weiter? Das Ganze eskaliert jetzt natürlich so ein bisschen. Der Rogen, der sagt der Kalinda, pass auf, du darfst den Kirk nicht mehr sehen. Du sollst nicht mehr mit denen da, sollst nicht mehr mit dem rumknutschen. Kalinda sagt, wieso das denn nicht? Ich kann doch machen, was ich will. Was soll denn das? Und das Ganze mündet fast darin, dass er sie tätlich angreift. Er packt sie dann so ganz fest, aber ist in dem Moment auch so ein bisschen von sich selbst erschrocken, weil er ja diese Emotionen plötzlich so empfindet, die er vorher nicht kannte. Vorher waren die ja extrem sachlich einfach unterwegs, ne? Völlig emotionslos so.
Ja, es ist ja auch so geschrieben, dass er auf die Palme gebracht werden soll. Und das heute ist das so ganz, heute wieder in Zeiten der MeToo-Debatte ist das so ganz fies. Da geht diese Folge fast gar nicht, weil er sich ja am meisten darüber aufregt, dass die Kalinda ihre Haare öffnet, um sich noch aufreizender für den Kirk zu machen. Und also nach dem Motto, die fordert das ja heraus. Und das ist heute knarzig für mich, wenn ich das so sehe.
In der Tat, ja. In der Tat, man möchte das halt einfach nicht mehr sehen. Also wir hatten es ja schon des Öfteren, es ist ein Produkt seiner Zeit.
Ja.
Und ich kann aber auch Leute verstehen, die das auch deswegen nicht gucken wollen. Also das kann ich auch verstehen. Das wäre mir jetzt persönlich ein bisschen zu extrem. Aber ja, es fällt schon echt störender auf. Es fällt auch störender auf als, keine Ahnung, vor 15 Jahren, wo ich die Folge das erste Mal gesehen habe. Wo man sich über sowas noch gar nicht so viele Gedanken gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Peinlicherweise.
Wobei man aber natürlich auch, ja, peinlicherweise, ich muss aber auch sagen, es ist auch drüber dann zu sagen, ich gucke mir das nicht mehr an, weil ich finde, gerade wenn man doch jetzt jemand ist, der aufgeklärt ist, muss man ja nicht so tun, als hätte es die Vergangenheit nie gegeben, weil die jetzige Gegenwart ist ja ein Produkt all dessen, was davor passiert ist. Ja. Und das dann wegzuignorieren aus einer politisch korrekten Befindlichkeit heraus, halte ich auch für eine unangebrachte Reaktion.
Das sehe ich genauso wie du. Mir geht's auch so. Aber ich habe auch Verständnis für Leute, die damit halt nicht mehr konfrontiert werden wollen.
Ja, solange sie einem nicht sagen, du darfst das und das nicht mehr gucken, denn das gibt's ja auch.
Das ist tatsächlich falsch. Das ist auch Zensur, meiner Meinung nach, oder versuchte Zensur. Hm. Und die hat noch nie zu irgendwas gebracht oder zu irgendwas Positivem geführt. Ja. Also von daher.
Aber genug der schweren Diskussionen. Wir müssen jetzt mal eine Rauferei hier sehen, oder Simon?
Richtig. Bist du schon an der Stelle, wo Rogen sich mit dem Kirk klopft? Oder meinst du mit Rauferei die fast eskalierende Schlägerei zwischen Hana und Rogen?
Ach, die gibt's ja auch noch, genau. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, diese drei Subplots, die dann am Ende passieren, diese drei Baustellen, an denen die versuchen, da zu arbeiten, um die zum Eskalieren zu bringen, ich habe da ein bisschen die Reihenfolge und den Überblick verloren.
Also diese Schlägerei kommt eigentlich tatsächlich am Ende. Zuerst funktionieren McCoys Wutspritzen, die funktionieren, ja. Der Hana, der will sie überhaupt nichts mehr sagen lassen vom Rogen. Der haut dann auch einfach ab. Ich hab ja keine Lust, mich von dir herumzukommandieren lassen. Und ich finde das sowieso total schlimm, wie du das hier machst. Und lass mich so in Ruhe. Und der geht dann weg. Und dann sind wir noch bei unseren beiden Trinkern vom Dienst. Und dann kommt halt irgend so eine, dann haben wir halt eine Slapstick-Szene, die ich aber auch wirklich tatsächlich lustig finde. Beide sind volltrunken und ich finde der James Doohan, der spielt das auch ganz hervorragend, muss ich sagen. Also wie der Scott da über seine eigenen Worte stolpert, ja, und eine Flasche runterschmeißt, die dann so clear macht's dann und sowas. Ist halt schon großes Tennis, finde ich. Also gefällt mir sehr gut.
Ja. Scheiße nur, dass die Flasche ein paar Szenen später da wieder intakt rumliegt. Also
Oh, schade. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, ja.
Ja, jedenfalls der Thomas, der wird vom Scotty unter den Tisch gesoffen. Der klappt irgendwann einfach zusammen. Und Scotty nimmt dann hier sein Gerät von dem Gürtel, ne? Dieses mächtige Ding, was da die Leute in Staub in Stein verwandeln kann. Will's zu Captain Kirk bringen, aber fällt dann auch noch um vor der Tür. Und das Schöne ist, die Tür geht, was ich besonders schön finde, ist, die Tür geht auf. Ja, Scotty steht da so und sagt, I have to bring this to the captain. Und dann rollt er so runter am Rand der Tür so, sagt er in sich zusammen und damals einfach nur so, die Tür geht wieder zu. Das fand ich schön irgendwie.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
aber jetzt kannst du kommen mit deiner Weisheit, denn jetzt geht's rund.
Ja, komm. Jetzt gibt's nämlich Schelle links, Schelle rechts. Die Eifersucht hat langsam den Karel Gott übermannt. Karel Gott habe ich jetzt hier einmal reingeschrieben. Tatsächlich, oh Gott, ich war auch nicht mehr so ganz Herr meiner Sinne, als ich die Notizen gemacht habe. Mhm. Und so rauft man sich jetzt im Besprechungszimmer, nicht im Maschinenraum, da haben wir uns auch noch nie gekloppt, im Besprechungszimmer, glaube ich. Hm. Naja, ist eine relativ unspektakuläre Klopperei. Der Kirk nimmt irgendwann dann ziemlich schnell den Rogen in den Schwitzkasten und verrückterweise, Simon, ist dadurch alles gelöst. Die ganze Folge ist damit gelöst.
Exakt, ja. Einfach so ein Schwitzkasten, ne? Denn der Rogen, dem wird in dem Moment halt klar, dass er sich extrem verändert hat. Er ist gar nicht mehr dieser Kelvaner, der so über allem schwebt und da einfach nur seine Mission im Kopf hat und ja sonst keine Emotionen hat und sonst auch keine anderen Ziele hat im Leben, Wünsche, Begierden oder auch negative Emotionen. Der merkt jetzt, oh, Schande, ich bin ja ganz anders und wenn ich ganz anders werde, wie ist das dann mit meinen Nachkommen? Und wie ist das, wenn sie dann irgendwann mal zu Hause sind? Dann sind die ja gar nicht mehr Kelvaner. Die können ja nie zurück.
So ist es. Ist eine sehr abrupte Einsicht, wie ich finde. Aber es ist eine Einsicht. Und ja, die führt dann dazu, dass der ganze Konflikt jetzt einfach mal beendet ist. Denn der nimmt jetzt mal den Kirk bei seinem ursprünglichen Vorschlag, das Ganze nämlich diplomatisch zu lösen, der Föderation Bescheid zu sagen und vielleicht sich mal ein Planetchen zu suchen, eventuell sogar der, auf dem wir waren, und noch ein Roboterschiff nach Kelva loszuschicken, nach Andromeda, damit irgendwer denen auch Bescheid sagt, hör mal, ihr könnt hier rüberkommen, ist alles gut.
Genau, hier ist die Föderation und die sind nett und die müsst ihr gar nicht erobern, passt schon.
Ja.
Wir sind ja jetzt alles Freunde hier und ja, ne, alles super. Er kann seine eigene Destiny kann er jetzt erreichen, wird dann irgendwie gesagt, ne?
Ja.
Und dann geht der Rogen auch noch zu der Kelinda und sagt, Ich konnte es übrigens verstehen, wenn du jetzt hier bei dem Kirk bleiben willst. Und Gelinda sagte, es ist ganz komisch, aber ich will doch bei dir bleiben.
Oh, ja, da freut er sich aber.
Da freut er sich und alles ist gut. Er sagt dann in der Brücke Bescheid, sagt, alles klar, Captain Kirk ist hier wieder Chef. Und oh, jetzt gehen wir erstmal richtig einen saufen.
Ja.
Gefehlt, ne?
Hoffentlich stoßen sie auf Yeoman Thompson an.
Hoffentlich, die mit keinem Wort erwähnt wird, ja, was ich dramatisch finde. Übrigens, was hier auch nicht passiert ist, dass Uhura oder Chekov zurückverwandelt werden.
Nee.
Das ist überhaupt kein Thema. Kirk gibt auch nicht den Befehl dazu oder sagt dem Rogen, könntest du bitte meine Crew wieder lebendig machen? Ja. Nö.
Ja, jetzt müssen sie erstmal feiern. Und die Feier ist günstiger, wenn die anderen alle nicht mitsaufen, sondern dann noch als Steine in der Ecke rumliegen. Ist auch logisch, Mensch, Simon.
Das stimmt, ja, das habe ich vergessen. Ja, und alle sind glücklich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Folge ist zu Ende. Das war von Stein zu Staub oder auch By Any Other Name.
Ja. Noch wieder so ein abruptes Ende. Man sieht gar nicht mehr, dass die Enterprise umdreht und dass sich das so auflöst. Das Happy End wird nur so impliziert. Wir haben uns jetzt erstmal geeinigt und die 50 Minuten sind rum.
Ja, das ist wirklich verdammt, uns geht die Zeit aus. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen, ne? So ein Gefühl hatte man da. Man hätte die Folge durchaus auch an anderen Stellen ein bisschen straffen können. Dann hätte man das Ende vielleicht nicht ganz so abrupt machen müssen, meiner Meinung nach.
Ja. Das letzte Drittel hatte schon so seine Längen auch, diese Aktion, diese Ahmad-mäßige Aktion, die sie da gefahren haben. Das stimmt, da hätte man ein bisschen straffen können. Ja, gut, dass sie die Enterprise-Crew haben, ne? Ohne die wären wahrscheinlich auch alle anderen Abgesandten, wer weiß, wo die hingeflogen sind, alle irgendwie in der Diaspora vermenschlicht worden und hätten dann auf die Milliarden Landsleute zu Hause nämlich geschissen und wären da geblieben einfach. So wäre das doch geendet, Simon, und sagen wir es doch mal, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ja. Das wäre die logische Konsequenz gewesen.
Ja.
Sag mal, Sebastian, ist dir eigentlich der Dudelsack aufgefallen beim Scotty im Quartier?
Ja, klar. Der Dudelsack, dann, da hat er ja auch so ein Tartan-Kilt da hängen und auch diese komische Tasche, die immer vom Schritt hängt von irgendwelchen Schotten. Weißt du, welche ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Diese runde diesen Ding.
Diesen schottischen Hitbag,
ja. Ja, genau.
Wie man das Ding nennt.
Ja. Hat er alles da gehabt. Toll, ne? Und ja, die Ritterrüstung, na ja, wahrscheinlich aus dem alten, aus dem Schloss der MacScotts oder so, was weiß ich. Ja,
richtig. Der Scotty ist auch ein Klischee-Schotte, wie er im Buche steht. Herrlich.
Ja.
Ein Säufer ist er, er spielt Dudelsack, wahrscheinlich trägt er in seiner Freizeit Kilt. Er ist für die schottische Unabhängigkeit sehr höchstwahrscheinlich auch.
Ja, bestimmt.
Und ja, hat auch so eine lustige Tasche wahrscheinlich. Gut.
Nee, die hängt da.
Die hängt da wirklich. Ja, klar, die hat er dann immer an, verstehst du? Nach Dienstschluss.
Also, ja, natürlich.
Kilt, Tasche, Dudelsack. Und dann marschiert er da in seinem Zimmer auf und ab und trinkt Scotch.
Das volle Programm.
Ja.
Ja, Mensch.
Sebastian.
By Any Other Name.
Meinst du möchtest mal ein Fazit dir erlauben?
Ich erlaube mir.
Mach das mal.
By Any Other Name ist eine Folge, die vergleichsweise unterhaltsam vieles von dem remixt, was wir schon mal gesehen haben. Und uns zeigt, na, guck mal, da ist die Menschlichkeit, die macht mit denen spezielle Sachen und es ist alles sehr lustig. Und dabei geht es eigentlich um eine Invasion. Und diese Fallhöhe zwischen dem, was die Folge eigentlich darstellt und dann am Ende, wie sie es auflöst, ist für mich etwas problematisch. Habe ich auch schon immer durchblicken lassen. Trotzdem ist die Folge kurzweilig genug und auch gut gespielt genug, dass ich die nicht völlig abwerten kann und sagen kann, was für ein Schmarrn. So eine Invasion hat man nicht so leichtfüßig zu inszenieren. Und so dengelt mein Daumen irgendwie zwischen, geht vielleicht sogar noch nach oben oder muss zur Seite gehen, weil ich es etwas, ja, weil ich es halt etwas speziell finde alles. Und am Ende muss ich mal wieder sagen, es gibt so viele tolle Star Trek Folgen und die hier ist bei weitem noch nicht toll genug, als dass ich jetzt den Daumen nach oben geben würde. Also entscheide ich mich einfach dafür, der geht zur Seite. So sieht's aus. Und bei dir, Simon?
Ich kann dir im Großen und Ganzen eigentlich nur zustimmen. Ich habe da auch was sehr, sehr Ähnliches bei gedacht beim Sehen dieser Folge. Sie ist keineswegs schlecht. Sie ist auch nicht wirklich ärgerlich. Sie hat vielleicht ein paar Momente, wo man denkt, ach Gott, muss das denn sein? Diese seltsame, dieser Schwank zwischen der ernsten Ausgangslage und Comedy hat mich auch ein bisschen einfach irritiert, ne, und aus der Ruhe gebracht in der Folge. Sie hatte auch gerade im letzten Teil hatte sie ein paar Längen, sie hatte ein paar lustige Comedy-Momente, aber auch einige eher unlustige Comedy-Elemente. Und von daher reicht es bei mir nicht ganz, den Daumen nach oben zu nehmen. Also er geht schon von der Tendenz her, geht er mehr nach oben, ja, als nach unten auf jeden Fall. Aber die Schwächen sind einfach zu sichtbar, als dass ich da mit reinem Gewissen den Daumen wirklich nach oben ziehen kann. Ich hatte auch am Ende der Folge, habe ich mir genauso wie du gedacht, das geht deutlich besser. Das haben wir in der Vergangenheit deutlich besser gesehen und auch origineller gesehen. Und von daher bin ich mir da einig mit dir und zeige auch so nach rechts mit dem Daumen.
Alles klar. Sehr schön. Mensch, haben wir mal wieder eine Folge als durchschnittlich abgestempelt. Richtig. Ich glaube, nächste Woche wird uns das wahrscheinlich nicht passieren, ohne zu weit nach vorne blicken zu wollen. Aber Simon, was erwartet uns nächste Woche für eine Folge?
Nächste Woche werden wir uns um die Omega Glory kümmern.
Ja. Das Jahr des roten Vogels. Wieder ein Titel wie aus Stein gehauen, den sie uns da serviert haben im Deutschen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt darauf, wie ich die Folge diesmal finde.
Okay, ich auch. Geschrieben hat sie ja der Meister höchstpersönlich auch.
Oh ja.
Nämlich Gene Roddenberry. Und ja, da sind wir schon sehr gespannt drauf. Wenn ihr wissen wollt da draußen, wie wir die Folge finden, dann müsst ihr nächste Woche einfach einschalten bei Trek am Dienstag. Übrigens, was ihr auch machen könnt, ne, das haben wir jetzt ein paar Folgen nicht mehr gesagt, aber ich sage es einfach nochmal als Tipp so, schaut die Folge gerne vorher an.
Ja, es gibt ja auch lustigerweise manche Leute, die schreiben, ich höre erst euren Podcast und dann gucke ich die Folge, weil ich dann auf die Sachen achte, die ihr gesagt habt. Finde ich es auch eine interessante Herangehensweise, aber wenn ich eine Herangehensweise empfehlen sollte, dann die umgekehrte, die du jetzt auch erwähnt hast. Ja.
Wie es euch da draußen gefällt.
Ja.
Genau. Die Omega Glory. Nicht mehr lange, dann sind wir durch mit der zweiten Staffel. Ich glaube noch 4 Folgen oder so, ne?
Ja, ich spüre schon, wie sich ein Ende da anbahnt. Hm.
Ja. Spürst eine Erschütterung in der Macht, ja.
Eine Erschütterung in der Macht. Ja. So, aber jetzt spüre ich erstmal ein Sendungsende.
Ich auch.
Simon, es war schön, mit dir gesprochen zu haben. Es war ebenso schön, dass ihr zugehört habt, wie wir miteinander gesprochen haben. Und wenn ihr unsere Spannung ins Unermessliche steigern wollt und unsere Freude auch, dann teilt uns mit, wie euch das gefällt, was wir hier so Woche für Woche tun. Ihr könnt Rezensionen bei iTunes schreiben, ihr könnt uns antweeten oder bei Facebook irgendwas hinterlassen. Ihr könnt aber auch in unserem Blog auf www.trackamdienstag.de Kommentare hinterlassen. Kommuniziert mit uns, lasst uns wissen, wie es euch gefällt. Ja. Ja, vielleicht wissen wir dann, wie wir es noch viel besser machen können. Denn einige Sachen, die wir tatsächlich da schon vorgeschlagen bekommen haben, die haben wir auch aktiv umgesetzt, genau, in unserer Sendung. Und also das ist eine Sendung, die lebt auch davon, dass ihr uns sagt, was ihr gerne hättet.
Und wir haben ja auch noch ganz, ganz viel Zeit, uns zu entwickeln. Wir sind ja, obwohl wir schon, keine Ahnung, Folge 51 jetzt aufgenommen haben, sind wir ganz am Anfang von unserem kleinen Projekt. Ja. Also von daher kann sich noch viel ändern. Ja. Und mit eurer Mithilfe wird sich auch noch viel ändern. Und ich freue mich in diesem Sinne auf die Zukunft. Und jetzt erstmal auf nächste Woche. Habt eine schöne Woche da draußen, bleibt gesund, habt viel Spaß, viel Glück und ein tolles Leben. Und ja, schaltet nächsten Dienstag wieder ein bei Trek am Dienstag. Ciao, Sebastian.
Tschüss Simon, tschüss liebe Hörerinnen und Hörer. Eine Trek am Dienstag 2018 Produktion.